Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. In dieser Stunde sind wir gleich dreimal in der Schweiz unterwegs. Beim Lucerne Festival gab es heute Abend ein ganz besonderes Konzert, nämlich mitten im Wald. Beim Züricher Theaterspektakel gibt es den Blick auf die Berge und ein Bad im Zürichsee gratis obendrauf. Und im Kunstmuseum Bern nähert man sich einer schwierigen Person, dem Maler Johannes Itten, ein esoterischer Bauhauslehrer mit rassistischen Einstellungen. Die Premierenkritik kommt heute Abend aus Hamburg, Die Katze und der General. Das ist der jüngste Roman der georgischen Schriftstellerin Nino Harashtishvili und den hat Jette Steckel inszeniert.
Die Psychologie von Soldaten und Kriegstraumata und Kriegsverbrechen zu verstehen, ist natürlich was sehr Fremdes.
Sagt Jette Steckel über ihre Inszenierung Die Katze und der General. In Luzern hat unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs heute einen vollen Tag erlebt, auch einen vollen Abend. Am Vormittag ein Programm mit zeitgenössischer Liedkunst, mittags Musiktheater und jetzt am Abend eine Waldsinfonie. Ja, tatsächlich hat diese Aufführung im Wald stattgefunden. Zur Spielzeiteröffnung hat das Luzerner Theater das Performance-Kollektiv Merci Max eingeladen und gemeinsam mit dem Schauspiel ein neues Format entwickelt. Eine philosophisch-musikalische Wanderung von der Stadt in den Wald vom Tag in die Nacht. Jörn Florian Fuchs ist inzwischen wieder aus dem Luzerner Wald herausgekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ja, mit ihrem Züricher Kollektiv Merci Max haben Karin Arnold und Jessica Huber schon häufiger neue Räume erschlossen. Vom Autoballett über eine Badeinstallation bis hin zu so geführten Wanderungen. Diesmal sollte also der Wald zum Konzertsaal werden. Wie lief das denn ab?
Das lief so ab, dass wir uns auf dem Theaterplatz vor dem kleinen, feinen Theater Luzern zunächst alle versammelt haben. Da gab es noch ein wenig Musik, die vielleicht dazugehörte zu dem Abend, vielleicht auch nicht. Das Lucerne Festival hat im Moment eine Einladung ausgesprochen an verschiedene Bands, auch Popgruppen aus aller Welt. Und die bevölkern nun Tage und Nächte lang hier die Stadtlandschaft. Und da gab es also einige Popsongs zunächst. Und dann ging das plötzlich über, dass zwei Schauspieler kamen und gesagt haben, also wir erleben diese sogenannte Ouvertüre dans la nuit, die Ouvertüre in der Nacht oder auch in die Nacht hinein nun. Da gab es eine kleine philosophische Reflexion zunächst mit ein bisschen Musik auch, was es eigentlich heißt, dass wir in diesem Moment ganz konkret an diesem Ort sind, was wir eigentlich hören und was auch die Autoren dieses Abends gehört haben, was zur Entstehung des Ganzen geführt hat. Sie haben unter anderem mit einer blinden Frau gearbeitet, die an diesem Platz ihre Eindrücke dann aufgenommen hat und geschildert hat. Und dann gab es auch sehr schöne Raumeffekte, eine Trompete, die von weit her kam. Und das hat sich verbunden mit Straßenlärm, mit den verschiedenen Bands. Und dann ging es tatsächlich über eine Stunde erstmal den Gütschwald hindurch bis in die tiefste, finsterste Nacht.
Ja, gar kein Licht, keine Taschenlampen, keine Smartphones.
Das war, glaube ich, gar nicht verboten, aber es hat kaum jemand tatsächlich das Smartphone eingeschaltet. Es gab ganz vorne jemand, der dann plötzlich mit Fackeln uns voranlief. Und allerdings, ich war ziemlich im Dunkeln und es wurde dann auch morastiger. Und es gab so kleine Geschichten, zum Beispiel, dass jemand sagte, also rechts kommt jetzt der Weg für die, die das überleben und glauben, dass sie es überleben. Und links gibt es eine etwas einfachere Geschichte. Wir sind dann doch rechts, die meisten sind dann doch rechts gegangen. Und das hat natürlich eine etwas merkwürdige Atmosphäre in so einer relativ großen Gruppe durch diesen Wald zu tapern. Man hörte im Vorfeld, dass man eigentlich noch die Schauspieler animiert hatte, immer wieder verschiedene philosophische Sätze uns zuzurauen, zu performen. Das haben aber nun die Autorin dieses Kollektivs komplett gestrichen. Es geht dann wirklich um diese Erfahrung, einfach in diesem zunehmend dunklen Wald herumzulaufen, durchaus mal über Stock und Stein zu laufen, bis man dann nach einer guten Stunde zu einer Lichtung kommt. Und auf dieser Lichtung gibt es dann wirklich ein hinreißendes Konzert. Eine Waldsymphonie von Christian Garcia Gaucher mit dem Luzerner Symphonieorchester, das wirklich im Wald positioniert ist, an allen möglichen Orten, auch sehr weit entfernt voneinander. Und trotzdem klappt diese Koordination dieser feinen, luftigen Waldsymphonie im fast dunklen mit Zirpen von Grillen und allen möglichen anderen Waldgeräuschen, auf die sich das dann vermischt hat.
Genau, also diese Mischung, wie hat die denn auf Sie gewirkt?
Also das hat von der Anlage etwas Seltsames, vor allen Dingen, wenn man auf diese Lichtung endlich dann kommt, nach einer guten Stunde wirklich, und dann als erstes auch, wir sind in der Schweiz, da geht alles korrekt zu, ein großes Schild sieht, links geht's zum Dixi-Klo. Also das bricht die Theatralität ein bisschen. Aber dann gibt's Tücher auf dem Boden, wo man sich hinsetzen kann, oder kleine Hocker. Oh, dann denkt man, ja gut, war's das jetzt schon? Reicht das wirklich aus? Wir wandern da jetzt gemütlich durch die Gegend und dann kommen wir an diesen Ort, dann wird Musik gespielt. Es reicht tatsächlich aus, weil es eine andere Art des Hörens ist. Ich habe dieses Stück mir vorher schicken lassen, das fand ich nicht so ganz überzeugend, aber in dieser Atmosphäre, in diesem Moment, hat man wirklich diese totale Konzentration auf das Hören, auf jeden einzelnen Effekt, auf diese Vermischung mit den Naturklängen. Das klingt und ist irgendwo letztlich auch trivial, klar, weil eben nicht viel mehr geboten wird an Theatralität. Andererseits, gäbe es das nicht, könnten wir eben so eine Erfahrung überhaupt nicht machen. So simpel ist das. Also es geht wirklich darum, das Hören ins Zentrum zu setzen, sinnliche Erfahrungen, die eben im Konzertsaal natürlich unmöglich sind.
Hier mal ein kleiner Eindruck dieser Musik. Diese Ouvertüre dans la nuit, ich finde, das klingt ganz schön filmreif.
Ja, diese Musik klingt jetzt vielleicht ein bisschen trockener und direkter, als sie dann natürlich im Wald ist. Denn es ist erstaunlich, also wie das sich mischt. Und man lässt sich wirklich in einen Klangraum hineinfallen und sieht über sich dann plötzlich ein bisschen Sternlicht, hat diese wunderbar spielenden Musiker. Also das war etwas, was ich dann nicht so erwartet habe. Und das hat für doch großen Applaus auch gesorgt. So eine gute halbe Stunde geht das. Und dann geht es allerdings durch den hinteren Teil des Gütschwaldes wieder im ziemlich Dunkeln in diese Stadt und man kommt einfach anders heraus. So blöd es und banal es vielleicht jetzt klingt, aber man ist irgendwo tatsächlich ein anderer mit dieser Erfahrung in den Ohren und letztendlich auch ein bisschen in den Beinen, was das Laufen betrifft.
Die Ouvertüre Dans la Nuit in Luzern. Bis Mitte September gibt es noch 7-mal die Gelegenheit, diese Waldsinfonie mitzuerleben. Einmalig war heute Vormittag ein Liedprogramm im Rahmen des Lucerne Festivals und das hat uns interessiert, weil neben Musik von Marc André und Helmut Lachenmann auch eine neue Vertonung des 82 Jahre alten Composer in Residence dabei war, Thomas Kessler. Und zwar hat er sich das viel diskutierte Gedicht Avenidas von Eugen Gomringer vorgenommen. Was hatte denn Herr Fuchs mit dieser Liebeserklärung an die Frauen gemacht?
Etwas ungemein Klangsinnliches, Schönes. Wir haben die Sopranistin Yuko Kakuta und die Pianistin Yukiko Sugawara. Die Sopranistin ist zunächst oben in der Galerie der Lukaskirche in Luzern, kommt dann langsam geht durchs Publikum und geht dann nach vorne. Es wird also ein bisschen szenisch auch performt. Und es ist ein Liebesgesang, ein absolut ungebrochen, schönes, harmonisches, fast romantisches Stück. Aber der entscheidende Punkt ist, jetzt kann man wieder sagen, haha, das sind die alten weißen Männer, die da jetzt auch nochmal sagen, die Frauen müssen wir alle nur anbeten und das ist alles ungebrochen und sexistisch. Was macht aber Kessler? Er lässt eine ganze Reihe von Vornamen von Widerstandskämpferinnen, von Künstlerinnen wie Frida Kahlo, diese Sopranistin, auch noch singen. Das heißt, diese Frauen, die wir da anbeten, die wir einfach schön finden, vor denen wir Respekt haben, sind plötzlich, ja, sind politische Frauen, sind emanzipierte Frauen und damit entgeht ja natürlich jeder Kritik daran, dieses Gedicht zu vertonen. Es hat eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, eine hohe Klangsinnlichkeit und finde ich, ist also ein ganz intelligenter, wirklich würdiger Beitrag auch zu der Debatte in unseren Landen um dieses Gedicht.
Und das klang so. Das möchte man dann aber doch nicht im Wald hören. Ganz schöne Herausforderung, was?
Das möchte man nicht unbedingt im Wald hören, das wäre auch zu schade. Das war eine der durchaus expressiveren Geschichten. Da merkt man also auch, dass Kessler ist ja so ein alter Haudegen der Schweizer Avantgarde. Der hat auch viel tolle elektronische Musik geschrieben. Für mich eine große Entdeckung wirklich bei dem Festival. Ich kannte den tatsächlich bis vor kurzem überhaupt nicht, aber da lernt man jemand mit über 80 Jahren kennen als einen tatsächlich auch sehr frischen und was dieses Stück betrifft sehr richtig jugendlich wirkenden Komponisten.
Jörn Florian Fuchs ist für Fazit beim Luzern Festival unterwegs. Danke und noch einen schönen Abend in Luzern.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Mossul, Aleppo und Palmyra, das waren mal klingende Namen für eine Region voller Kultur. Heute stehen sie für Zerstörung und unermessliches Leid. Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt seit heute in ihrer neuen Ausstellung auf erschütternde Weise, was von den drei Weltkulturerbestätten und einem weiteren Ort in Libyen übrig geblieben ist. Zugleich entwirft sie mit neuester Technik Vorstellungen davon, wie die Orte wieder aufgebaut und rekonstruiert werden können. Von Mossul bis Palmyra, eine virtuelle Reise durch das Weltkulturerbe. Berit Hampel hat sich mit 3D-Brille drauf eingelassen und erinnert zunächst an die heftigen Kämpfe vor 6 Jahren.
Sie schießen mit Raketen auf die Moschee, auf das Minarett von Aleppo.
Aleppo im Jahr 2013, eine Stadt im Norden Syriens Richtung türkische Grenze. Weltkulturerbe, zweitgrößte Stadt Syriens, Heimat von zeitweise 2,5 Millionen Menschen. Und von 2012 bis 2016 Zentrum von Kämpfen zwischen Rebellen, Regierung und Dschihadisten.
Die Hälfte der Altstadt von Aleppo in Syrien liegt in Schutt und Asche,
berichtete die ARD über die Zerstörung der Stadt. Wie eine gelungene Rekonstruktion dieser Stadt aussehen könnte, zeigt die Ausstellung von Mossul bis Palmyra. An 3 Stationen kann der Besucher mit VR-Brillen durch die Orte gehen, haushohe Projektionen liefern, ganz ohne Brille, einen Blick über zerstörte Häuser und Moscheen, als würde der Betrachter über sie hinwegfliegen, untermalt von Musik. Erschreckend. Aber was die Technik betrifft, auch faszinierend.
Da ist eine Drohne, die die Aufnahmen nimmt,
erklärt Ausstellungsleiterin Susanne Annen.
Das sind mehrere tausend Bilder, die gemacht werden, entweder im Film oder in der Fotografie. Natürlich, wenn man nah genug an das Objekt rankommen kann, dann werden natürlich auch normale Fotografien gemacht. Aber in dem Falle sind sehr, sehr viele Sachen über Drohnen gemacht worden, sowohl fotografisch als auch die Filmaufnahmen.
Wie erschlagen steht der Betrachter vor den projizierten Bildern. Menschenleer ist der Ort, nur endlose Ruinen von Häusern und überall Steinhaufen. Der Anblick raubt einem fast den Atem. Dann, nach einer quälend langen Weile, ein Hoffnungsschimmer. In zarten weißen Linien erstehen sie wieder auf, die Häuser, der Basar und die Umayyaden-Moschee.
Diese Daten, die da gesammelt werden oder das, was man jetzt im Moment tut, das sind ja nur Möglichkeiten. Also das sind Dinge, die man aufzeigt, in welche Richtung man gehen könnte. Es sind internationale Wissenschaftler, es sind Restauratoren, es sind Architekten beteiligt in diesen Teams, die beratend tätig sind und Möglichkeiten aufzeigen.
Doch wie baut man diese Orte der Zerstörung wieder auf? Die zerstörte Al-Nuri-Moschee in Mossul mit ihrem schiefen Minarett, in der sogenannte Islamische Staat vorher symbolträchtig sein Kalifat ausgerufen hatte.
Die Rekonstruktionen, die jetzt vorgeschlagen werden, orientieren sich in der Tat an dem letzten Ist-Zustand. Man geht hin und sieht, was ist noch da. Es gibt ja dann auch verschiedene Rekonstruktionen. Sie haben ja zum Teil auch noch die Originalsteine dort, wie es in Palmyra zum Teil der Fall ist, sodass man tatsächlich den letzten Ist-Zustand mit den Originalsteinen wieder aufbauen könnte, aber zum Teil haben sie Dinge, die wirklich pulverisiert sind, wo sie dann entscheiden müssten, wie mache ich das?
Es kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wie geht man beim Wiederaufbau mit dem Horror um, der sich in den Städten abspielte? Zum Beispiel Palmyra, die antike Oasenstadt im Westen Syriens mit Tempeln, Statuen, Triumphbogen und Grabtürmen, die Kämpfer des IS zerstörten. Und mit einem Museum, vor dem sie den Kopf des enthaupteten Archäologen Khaled el-Assad aufhängten, und einem Amphitheater, in dem sie 25 syrische Soldaten hinrichteten.
Wie baut man das wieder auf? Möchte man dann dort in dem Amphitheater Touristen sehen, die sich das Kulturerbe angucken, die sich das Gebäude angucken? Oder muss man da auch nicht dran erinnern, was ist da eigentlich geschehen? Was war das für ein Ort? Was ist hier passiert während dieser Zeit?
Vorschläge dazu liefert die Ausstellung in Bonn, die aufgebaut ist wie eine orientalische Stadt mit Häusern und Gängen. Neben den Drohnenaufnahmen an den scheinbaren Fassaden und den Modellen zum Wiederaufbau hängen historische Fotos, laufen im Inneren der angedeuteten Häuser Filme mit Erzählungen von Menschen, die dort gelebt haben oder noch leben. Scheinbar die Schüsse ignorierend, fegt eine alte Frau mit weißen Haaren und in Kittelschürze ihren Balkon und unterhält sich.
Hast du den Jungen am Balkon gesehen? Er kommt immer auf den Balkon und wünscht mir gute Gesundheit.
Für einen gelungenen Wiederaufbau müssen die Menschen vor Ort in Mossul, Palmyra und Aleppo mit eingebunden werden. Die gemeinsame Arbeit am kulturellen Erbe als Instrument, um Menschen miteinander zu versöhnen.
Natürlich ist es so, dass auch andere Bedürfnisse erstmal gedeckt werden müssen. Die müssen ihre Häuser zurückbekommen, es müssen Krankenhäuser, es muss Bildung, es muss Schulbildung wieder her. Aber auch das passiert natürlich dann, wenn Menschen halt auch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und da ist natürlich der Tourismus eine Möglichkeit, das zu tun.
Nur 2 Monate dauert die Ausstellung von Mossul bis Palmyra, die ganz ohne Objekte auskommt und die staunen lässt über die technischen Möglichkeiten, die Zerstörung und die Rekonstruktion darzustellen, die aber auch sehr betroffen macht über all das menschliche Leid, für das die Zerstörung der Kulturstätten nur ein Symbol ist.
Von Mossul bis Palmyra, eine virtuelle Reise durch das Weltkulturerbe, seit heute in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen, bis zum 3. November.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Dirk Müller.
Das für das umstrittene Kunstaktionen bekannte Zentrum für politische Schönheit, ZPS, darf nach eigenen Angaben nicht wie geplant mit einem ausrangierten Panzer vor dem Dresdner Landtag demonstrieren. Die Stadt habe einen entsprechenden Bescheid per Mail verschickt, erklärte ZPS-Leiter Philipp Ruch. Die Verwendung des Kampfpanzers als Kundgebungsmittel werde untersagt, heißt es in dem Schreiben, das der deutschen Presseagentur vorliegt. Die Aktivisten hatten geplant, mit einem Panzer ohne funktionsfähige Waffen vor den Dresdner Landtag zu fahren und der AfD symbolisch den Krieg zu erklären. Anlass sind die Landtagswahlen morgen in Sachsen. Es wird mit einem Erstarken der AfD gerechnet. Laut ZPS-Leiter Ruch soll trotz des Verbots an der Aktion festgehalten werden. Um die Protestbewegung in Hongkong zu unterstützen, haben das Internationale Literaturfestival Berlin und das Pen-Zentrum Deutschland zu einer deutschlandweiten Lesung aufgerufen. Diese solle am 21. September stattfinden, heißt es. Die Demokratiebewegung kämpfe gegen die Auslieferung von Regimekritikern an Festlandchina, polizeiliche und militärische Gewalt und für die Freilassung von politischen Gefangenen. Seit dem 9. Juli kommt es in der chinesischen Sonderverwaltungszone immer wieder zu Protesten. Wiederholt kam es zu Zusammenstößen zwischen einem Teil der Demonstranten und der Polizei. 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen erinnern Politiker und Kirchen an diesem Wochenende an den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel reisen dazu nach Polen. In den vergangenen Tagen hatte es aus den Reihen des Bundestags wiederholt Forderungen nach einem Denkmal für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus gegeben. Die Bundesregierung wollte sich dazu bisher nicht positionieren. Über ein solches Denkmal müsse das Parlament debattieren, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Der polnische Historiker Wojciech Borodziej von der Universität Warschau sagte dazu im Deutschlandfunk:
Ich glaube, die Polen brauchen das nicht. Ich mache mich damit natürlich bei der Regierung wieder einmal furchtbar unbeliebt. Aber die Polen brauchen das im Grunde genommen gar nicht. Hier in Berlin wäre, glaube ich, etwas für Staatsbesuche. Und da wäre es mir eigentlich um das Geld schade. Ein Dokumentationszentrum, wo man sich wirklich auseinandersetzen, informieren kann darüber, was die Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen angerichtet haben, schien mir wesentlich sinnvoller.
Der US-Schauspieler Joaquin Phoenix ist beim Filmfest in Venedig für seine Rolle des Joker gefeiert worden. Der gleichnamige Film von Regisseur Todd Phillips läuft in Venedig im Wettbewerb. Er betrachtet vor allem die Vorgeschichte und erzählt, wie aus Arthur Fleck Joker der legendäre Batman-Gegenspieler wurde. Das Werk kommt im Oktober in die Kinos. In einer Nebenrolle ist auch der zweifache Oscar-Preisträger Robert De Niro zu sehen.
Die Regisseurin Jette Steckel nimmt sich zur Spielzeiteröffnung am Hamburger Thalia-Theater nun schon zum zweiten Mal einen Roman der georgischen Autorin Nino Haratischvili vor. Nach das achte Leben nun also Die Katze und der General. Darin geht es vom Tschetschenienkrieg der 90er Jahre über die Welt des Oligarchentums, den Zusammenbruch der Sowjetunion bis hin in die Gegenwart georgischer Migranten im heutigen Berlin. Und immer geht es um die moralischen Fragen von Schuld und Sühne.
Überall auf der Welt werden Menschen, die Wahrheit sagen, zu Verbrechern erklärt. Jeder Versuch von Moral oder moralischem Handeln ist nichts weiter als lächerlich. In einer Welt, wo man vor die Wahl gestellt wird, entweder selber zum Mörder zu werden oder sich eine Kugel in den Kopf zu jagen, gibt es kein richtig mehr. Dann gibt es nur noch das eine. Ein einziges Streben. Das Streben nach Macht. Einer Macht, die weder Gnade noch Mitgefühl kennt, die reiner Selbstzweck ist.
Die Katze und der General, der Roman von Nino Haratischvili, nun also auf der Bühne des Hamburger Thalia Theaters. Für Fazit kommt Michael Lages, direkt aus der vierstündigen Premiere. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Haratischvilis Roman hat 750 Seiten, ist ziemlich verschachtelt. Wie ist die Hausregisseurin Jette Steckel mit diesem Material umgegangen?
Naja, sie hat ja Erfahrungen mit diesen verschachtelten Romanerzählungen von Haratischvili. Das achte Leben für Brilka war ein großer Erfolg im vorvergangenen Jahr. Und dies ist ein Roman, der teilweise mit ähnlichen sozusagen Parallelerzählungen funktioniert. Vom Krieg in Tschetschenien und von den Folgen und von der sozusagen selbst ausgerufenen Rache, die dieser Mensch, den Sie da gerade im O-Ton hatten, führt. Es ist die zentrale Figur, einer, der General heißt und der bei einer Folter- und Vergewaltigungs- und Mordszene in diesem Roman im Zentrum dabei war und sich selber und all seine Mittäter im Nachhinein bestrafen will. Das funktioniert nicht im alten Sowjetsystem. Und er zettelt deswegen eine Art Verschwörung an, um alle seine damaligen Mittäter wieder in den Griff zu bekommen, ihrer habhaft zu werden und sie zu bestrafen, wie er sich selber bestrafen will. Und das, ich bin so glücklich, dass Sie diesen O-Ton ausgesucht haben. Das ist wirklich der Zentrale, der das Bemühen.
Ich habe echt gesucht, das waren viele Stunden.
Ja, das ist, glaube ich, in der Stunde 2,50 oder so. Nein, ich bin sehr, sehr, sehr froh, weil das ist die zentrale, der zentrale Gedanke, der diese lange und verschachtelte Geschichte trägt und der tatsächlich sozusagen die Unmoral aus moralischen Motiven definiert. Also was kann man tun, wenn nichts mehr funktioniert, was normalen Regeln gehorcht, also vernünftigen Regeln gehorcht. Man kann die unvernünftigste, aber gewalttätigste wählen. Und das tut eben tatsächlich diese Figur, die der General heißt.
Und wer steht jetzt noch neben dem General im Mittelpunkt?
Oh, es steht eine junge Frau, die das Opfer dieser zentralen Gewaltszene ist, die am Beginn steht. Und die eine sozusagen eine Doppelgängerin hat. Es ist nicht ihre Schwester, sondern eine junge Schauspielerin, eine Georgierin, die in Berlin lebt, in den 10er Jahren dieses Jahrhunderts. Und die sozusagen als Mittel benutzt werden soll, um an diese Täter von damals ranzukommen. Das Mädchen im Original ist tot. Das Mädchen heute sieht genauso aus wie das Mädchen von damals und kann den damaligen Tätern einen Schrecken einjagen. Lebt sie noch? Hat sie eventuell eine Schwester gehabt, die Zeugin sein könnte? Also das ist ein Motiv, um die Geschichte in Gang zu bringen. Und es spielen tatsächlich in Berlin lebende georgische Exilanten mit. Es spielt ein Helferlein dieses Generals mit. Das spielt Barbara Nüsse, eine wirklich wunderbare Schauspielerin mit einer wunderbaren Rolle. Und das tatsächlich Stück für Stück kommt diese Geschichte voran. Immer wieder hin und her springen zwischen den Zeiten. Das ist sehr wichtig für die Aufführung und für die Inszenierung von Jette Steckel. Sie lässt dann immer sehr große Wände senkrecht runterfahren aus dem Bühnenhimmel. Darauf schreibt André Schimanski, der einen Journalisten spielt, der im Zentrum der Ermittlungen steht, der schreibt immer die Jahreszahl drauf, wann spielt es gerade, 1994, 2014, 2001 oder jetzt in der Gegenwart. Das ist sehr praktisch gehandhabt, weil man sonst tatsächlich durch dieses Monster
die Orientierung verliert.
Ja, man käme in der Tat nicht mit. Jetzt kommt man sehr gut mit. Das hat mich selber ein bisschen überrascht, weil es springt wirklich hin und her und zurück und wieder nach vorne und manchmal auch ganz kurz zurück, nur da, trotzdem kriegt man sozusagen die Logik noch mit. Und das verdankt sie diesem doch ziemlich tollen Bühnenbild von Florian Lösche, mit dem arbeitet Jette Steckel immer, der diese Räume aus Wänden schafft und ganz viel sozusagen Videoüberblendungen auf einen Gasevorhang vor der Bühne, ganz viel Nebel in den zentralen Kriegsszenen in Tschetschenien.
Ja, das heißt, er entwickelt seine Bühnenbilder immer in seinem Atelier am Ammersee, weil er dort das richtige Licht hat, hat er gesagt. Also hier Nebel, ja?
Ja, in dem Fall ist es ein sehr verschwommenes Licht, das den ganzen ersten Teil fast prägt. Und gegen Ende, wenn es wieder sozusagen zurückgeht in die Echos des Kriegsgeschehens von damals, der General ist irgendwie letztlich auf der Suche nach dem eigenen Tod, nach der eigenen Strafe. Und er nimmt diese junge Schauspielerin, die ihm geholfen hat, die Geschichte in Gang zu bringen, die nimmt er mit. Ob er sie auch in den Tod mitnimmt, weiß man nicht. Das ist dann wieder in diesem Nebel. Aber es ist sehr, sehr eindrücklich. Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass das Publikum in der Pause nicht applaudiert. Dazu muss man schon ziemlich mitgenommen sein, um das nicht zu tun. Das ist nach dieser zentralen Gewaltszene. Und da schlägt es einem doch ziemlich den Atem und man hält gefälligst, auch was die Hände betrifft, die Klappe. Mhm. Zum Schluss starker Jubel, wenn auch relativ kurz, weil das ist ein Abend, der einem wirklich stark an die Nieren und die Nerven geht.
Barbara Nüsse haben Sie schon genannt. Insgesamt ist diese Inszenierung ja sehr gut besetzt.
Ja, aber eben auch, also einerseits mit sehr tollen Einzelpersönlichkeiten, aber auch extrem kollektiv. Also die gehen alle sozusagen in einem Gesamtbild auf. Ich will unbedingt Karin Neuhäuser erwähnen. Die taucht auf als eine Journalistin, die die Geschichte auch vorantreibt. In der ist relativ deutlich Anna Politkovskaja gespiegelt. André Schimanski habe ich erwähnt. Dieser Hagmeister, die gerade in dem Systemsprenger-Film als Mutter eventuell für Hollywood nominiert wird. Mhm. Jirka Z spielt diesen General, der ist erst anderthalb Jahre in Hamburg am Taliertheater, war vorher in Zürich, habe ich noch nie so gut gesehen. Alle anderen auch wirklich sehr, sehr stark, gerade dadurch, dass sie auch Rollen wechseln müssen. Es ist ein relativ kleines Ensemble, maximal 10 Leute. Die spielen bestimmt insgesamt irgendwie 30, 35 Personen. Manchmal müssen sie ihre Unterschiede nur dadurch kenntlich machen, dass eine Figur stottert oder zumindest ansatzweise stottert. Ein kleiner Trick, aber leicht verziehen. Also ein Abend, der sehr, sehr dicht ist, sehr, sehr anstrengend für alle, sehr, sehr aufregend, was diese zentralen Fragen nach Moral und Schuld, nicht ganz so kompliziert wie in Schuld und Sühne bei Dostojewski, aber schon auch sozusagen mit allen Abgründen, die sich bei diesen Fragen auftun. Also unbedingt ein starkes Ereignis zum Start der Saison.
War Nino Haratischvili eigentlich heute Abend auch selbst da? Die lebt ja in Hamburg.
Ja, die war da. Die ist immer bei den Aufführungen von Jette Steckel. Die kennen sich ja ewig und drei Tage. Die beiden haben gemeinsam quasi mit der Theaterarbeit angefangen, vor bestimmt 20 Jahren mittlerweile. Sie hat beim war ein kleines Eröffnungsfest, hat sie auch ein paar Sätze gesagt und gesagt, also die Realität, wie sie ist, überholt ihre Fantasie immer. Das auf die Frage, ob sie einen gewissen Hang zur archaischen, quasi antikischen Gewalt hat. Die Wirklichkeit ist immer noch ein Tick schlimmer, meint sie, hat sie sicher recht mit. Also war da, ist eine sehr ernsthafte junge Frau. Das Einzige, was mich immer ein bisschen bei ihren Stücken ja nicht nervt, aber die Fronten sind immer so klar, es sind praktisch immer die bösen Russen und beim ersten Mal die guten Georgier und in diesem Fall die letztlich guten freiheitsliebenden Tschetschenen. Aber das sei ihr und ihrer Biografie, sie ist 83 in Tiflis geboren, eindeutig geschuldet.
Die Katze und der General. Zur Spielzeiteröffnung am Hamburger Thalia-Theater hat also Jette Steckel den jüngsten Roman von Nino Haratischvili auf die Bühne gebracht. Und die erste Kritik im Deutschen Feuilleton, die gab es hier in Fazit von Michael Lages. Dankeschön.
Gern geschehen.
Jetzt kehren wir nochmal in die Schweiz zurück, diesmal nach Bern. Das dortige Kunstmuseum beschäftigt sich im Bauhaus-Jubiläumsjahr in einer neuen Ausstellung mit dem Künstler und Pädagogen Johannes Itten. Neben Hannes Meyer und Paul Klee ein weiterer Schweizer, der das Bauhaus als Lehrer maßgeblich geprägt hat. Allerdings ist Johannes Itten eine zwiespältige Person, weshalb auch diese Ausstellung nicht unumstritten ist. Er stand einer obskuren Sekte nahe. Seine Vortragsmanuskripte aus den 20er Jahren sind gespickt mit rassistischen Überzeugungen. Wie das Kunstmuseum Bern damit umgeht, hat sich die Kunstkritikerin des Schweizer Radios SR Elinor Landmann angesehen. Johannes Itten, Kunst als Leben, Bauhaus-Utopien und Dokumente der Wirklichkeit.
Itten war vieles. Ein Bauernsohn aus dem Berner Oberland. Ein agiler Unternehmer im Bildungsbereich, der gleich mehrere private Kunstschulen gründete. Und ein spirituell Suchender, der mit kahlrasiertem Schädel Erlösung in einer mönchischen Lebensweise suchte. Die Widersprüche Johannes Ittens lassen sich weiter fortsetzen. Als Künstler zeigt er früh Interesse an Abstraktion, Farbstudien und Dekonstruktion, nur um wenig später zu figürlichen Darstellungen zurückzukehren. Und Itten wurde im NS-Regime als entartet verfemt, seine Werke wurden aus deutschen Kunstsammlungen entfernt, obgleich derselbe Itten schon vor 1920 rassistische Überzeugungen äußerte, die den späteren Rassegesetzen des NS-Regimes nicht unähnlich sind. Das Kunstmuseum Bern fächert in seiner Ausstellung diese Widersprüche in chronologischer Folge bis 1938 auf und zeigt neben Bildern insbesondere umfangreiche Dokumente aus der Itten-Stiftung, die dem Berner Kunstmuseum angegliedert ist. Ganze Wände nehmen diese Blätter in Anspruch. Direktorin Nina Zimmer.
Wir geben zum ersten Mal umfangreich Einblick in die Tagebücher Ittens aus allen Schaffensperioden und wir zeigen die Vortragsmanuskripte der 20er Jahre. Das sind die Vorträge, in denen er explizit zu Rassentheorien Stellung nimmt.
Und was Itten darin skizziert, ist eine krude Mischung, welche seit einiger Zeit Gegenstand kunsthistorischer Forschung ist. Resultat dieser Forschungen, Itten rezipierte intensiv den deutschen Anthroposophen Rudolf Steiner und dessen kulturhistorische Entwicklungsvorstellungen, die von einer steten Verfeinerung der Kunst ausgingen. Von der altägyptischen über die indische und so weiter bis hin zum Kulminationspunkt, wen wundert's, der europäischen weißen Kultur. Diese Entwicklungsvorstellungen waren weit verbreitet und boten, so kann man es leicht relativierend erklären, ein hierarchisches Ordnungssystem in der Vielfalt von Kulturen, die durch koloniale Systeme in Europa rezipiert und gesammelt wurden. Nina Zimmer erläutert.
Es gibt bei Itten da einen schönen Satz, wo er sagt, es ist für mich alles noch ein bisschen verworren. Ich interessiere mich für chinesische Kunst, ich interessiere mich für afrikanische Kunst, aber ich kriege das Ganze in kein System. In was für einem System organisiere ich für mich Kulturen, die neben der europäischen Kultur erscheinen und ihrer Stärke plötzlich sichtbar werden.
Wichtig ist jedoch, dass Johannes Itten bei diesen rassistischen Entwicklungs- und Ordnungsvorstellungen nicht stehen blieb, sondern weitersuchte und dabei auf den reichlich obskuren Mazdaznahn-Zirkel stieß. Eine esoterische Lehre rund um den deutschen US-Auswanderer Otto Hanisch. Die Mazdaznahn-Lehre umfasste als lebensreformatorische Bewegung Ernährungsregeln, Bewegungs- und Atemübungen, die bis heute wirksam sind, etwa als Work-Life-Balance oder Skepsis gegenüber Milchprodukten. Zu Mazdaznahn gehören aber auch Überlegungen zur in Anführungszeichen Veredelung des biologischen Materials, also wer zeugt mit wem immer weißere Kinder. Lebensreformatorische Ansätze und rassistische Überzeugungen gehören eigentlich untrennbar zusammen.
Und das schmerzt, wenn man auf eine so einflussreiche und so in vielerlei Hinsicht zentrale Figur der Schweizer Kunstgeschichte und der internationalen Moderne wie Itten schaut, dass diese Punkte dazugehören zu diesem Weltbild.
Diese Zusammenhänge zeigt die Ausstellung nur ansatzweise. Ihr Fokus ist Itten als erfindungsreicher Pädagoge. Die Ausstellung präsentiert aber Dokumente, Vortragsmanuskripte und Skizzenbücher, in denen sich einiges nachlesen lässt. Wer wissen will, wie es um Itten und den Rassismus steht, ist aber auf den Katalog angewiesen und auf die weiterführende Forschung, die Ulrich Linse betreibt. Im Katalog ist dann auch nachzulesen, dass sich Itten nie antisemitisch geäußert hat und dass er außereuropäische Kulturen zwar nach einem rassistischen Entwicklungsmodell hierarchisierte, gleichzeitig aber von zum Beispiel chinesischen und afrikanischen Kulturen so fasziniert war, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg Gründungsdirektor des Zürcher Museums Rietberg wurde, das sich explizit außereuropäischen Kulturen widmet. Etwas Verwirrung ist bei den vielen Widersprüchen wohl angezeigt. Zentral aber ist, dass das Kunstmuseum Bern mit dieser Itten-Ausstellung einen wichtigen Schritt tut in der Entzauberung der Moderne, die allzu gerne nur unter progressiven Vorzeichen angeschaut wird.
Johannes Itten, Kunst als Leben, Bauhaus-Utopien und Dokumente der Wirklichkeit. Die Ausstellung im Kunstmuseum Bern ist bis zum 2. Februar 2020 zu sehen. Für Fazit berichtete Eleonore Landmann. Arno Ozesek aus dem Fazit-Team hat derweil nochmal die gesammelten Feuilletons der vergangenen Woche gesichtet. Themen sind Brandenburg, Brände und der Brexit.
Feiglingsspieler grillieren unseren Planeten. So betitelte die Neue Zürcher Zeitung einen Essay von Niall Ferguson. Der britische Historiker erklärte zunächst, wie ein Feiglingsspiel, englisch Chicken Game, eigentlich abläuft. Was indessen jeder weiß, der den Film »Denn sie wissen nicht, was sie tun« mit James Dean kennt. Zwei Autos rasen nebeneinander auf eine Klippe zu und wer zuerst aus seinem Gefährt springt, hat verloren. Tatsächlich, so Niall Ferguson, hat man allmählich das Gefühl, als führe die ganze Welt ein extremes Feiglingsspiel mit mehreren Teilnehmern auf. Boris Johnsons Trips nach Berlin und Paris etwa waren eindeutig Teil eines diplomatischen Feiglingsspiels. Der britische Premierminister wiederholte seine Bereitschaft, über die Klippe eines Brexits ohne Abkommen zu springen, wenn die EU nicht bereit ist, den Backstop für Irland fallen zu lassen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wiederholten letztlich ihr Bekenntnis zum vorhandenen Austrittsabkommen. Boom! Lautmalte Niall Ferguson, der in der NZZ auch dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro in Sachen Regenwaldbrand ein Feiglingsspiel unterstellte. Den radikalsten Aufsatz zum Schicksal der Bäume veröffentlichte allerdings die Tageszeitung Die Welt. Unter dem Titel »Wir verüben einen Massenmord an den Bäumen« behauptete der französische Philosoph Emmanuel Kotscha, »Bäume leben viel mehr als wir. Sie denken, fühlen und interagieren mit der Umwelt auf eine viel radikalere Weise, als wir es tun können.« Jeder kann einen Hund von einer Katze unterscheiden, doch wer kennt den Unterschied zwischen dem Blatt einer Buche und dem einer Ulme? Sibirien brennt, der Amazonas brennt, Kalifornien brennt. Das Problem liegt schon in der Art und Weise, wie wir darüber reden und denken. Wir sprechen über brennende Bäume, als wären es Gebäude, die brennen, als wären sie Steine. Dabei brennen Hunderttausende von Lebewesen. Emanuele Kotscha in der Welt. Zu einem ganz anderen Thema, ebenfalls auf Attacke gebürstet, Sigrid Weigel. Die Literaturwissenschaftlerin hat in einem Gutachten die Kulturpolitik des Auswärtigen Amtes angegriffen und nun fasste Jörg Henschel ihre Thesen in der Süddeutschen Zeitung zusammen. Wenn Deutschland mit seiner auswärtigen Kulturpolitik überzeugen will, dann müsse es zuallererst aufhören, so zu tun, als ließe sich Kulturpolitik als separate Veranstaltung betreiben. Internationale Wirtschafts- und Handelspolitik ist im Effekt Außenkulturpolitik, so Weigel. Deutschland müsse außerdem aufhören, als Lehrmeister und Therapeut aufzutreten und stattdessen eingestehen, dass es selbst ebenso viel zu lernen hat wie die anderen Länder. Und am wichtigsten, es müsse die Prinzipien, für die es sich im Ausland stark macht, selbst leben. Sigrid Weigels Kritik an der auswärtigen Kulturpolitik, paraphrasiert von der SZ. Derweil ging der Aktionskünstler Philipp Ruch, Gründer des Zentrums für politische Schönheit, auf die Talkshows im hiesigen Fernsehen los. Politiker raus! Intellektuelle rein, forderte Ruch in der Welt. Ernster Journalismus sollte immer so machtkritisch wie möglich sein. Rückgrat zeigen, keine Stichworte liefern, mit denen Politiker dann glänzen können, sondern sie gegen ihre Ideenlosigkeit mit den Ideen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft konfrontieren, nein, stellen. Der Macht die Wahrheit sagen. Wir haben uns alle viel zu sehr an die Dauerpräsenz von Politikern in den Medien gewöhnt. Es kommt darauf an, diese behagliche Gemütlichkeit aufzubrechen. Der Artikel von Philipp Ruch in der Welt war ein Auszug aus dem Buch »Schluss mit der Geduld«, das viele schlechte Noten erhielt. Kitsch und Eskalation, wetterte die Wochenzeitung Die Zeit. Wonach klingt dieses Gebräu, fragte sich Alexander Kammern. Nach dem Futurismus Marinettis plus Schlingensiefs Subversion ohne dessen Witz, nach dem Barrikadenpathos der 20er Jahre ohne die Kälte der Sachlichkeit, jedenfalls nach Entscheidung und Unbedingtheit, nicht nach Humanismus, gar Demokratie. Aber vielleicht ist das alles ja bloß auch Kunst. Apropos Kunst. Groß gefeiert wurde das Antrittskonzert von Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern. Petrenko hatte am vorigen Wochenende Beethovens 9. dirigiert, worüber sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jan Brachmann restlos verzückt zeigte. Er lobte Petrenko für das wirkungsvolle Zerreißen harmonischer Wände, um in die Unendlichkeit schauen zu können und zugleich für die Versöhnung von Raserei und Kalkül. An Beethoven gefiel Brachmann wiederum, dass er uns mit dem Unverfügbaren konfrontiert. Der ganze Artikel klang danach, als hätte ihn der FAZ-Kritiker auf Knien geschrieben. Unterdessen geraten die Kultureinrichtungen zunehmend unter Druck von rechts. Zu diesem Ergebnis kam ein Rechercheteam des ARD-Kulturmagazins Titelthesen Temperamente und der SZ, die in einer doppelseitigen Chronik die Belege präsentierte und etwa unter August 2017 Kassel festhielt, Der AfD-Stadtverordnete Thomas Materna nennt einen in der Stadt aufgestellten Obelisken des Dokumentarkünstlers Oluogwibey ideologisch polarisierende, entstellte Kunst und fordert, dass er nicht von der Stadt angekauft wird. Auf dem Obelisken ist in vier Sprachen der Bibelspruch »Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt« zu lesen. Materna kündigt an, falls das Kunstwerk nicht entfernt werde, werde die AfD bei jedem von Flüchtlingen begangenen Anschlag zu Demonstrationen vor dem Obelisken aufrufen. Mal wieder schön sarkastisch die Tageszeitung. Sie versteigerte zugunsten des Flüchtlingsrats Brandenburg eine Flasche Sekt handsigniert von Björn Höcke und machte einen schlauen Vorschlag zum weiteren Gebrauch der Flasche. Verschickt eine Flaschenpost. Für den Fall, dass Höcke die Macht ergreift, empfiehlt es sich, alles, was einem lieb und heilig ist, für kommende Zivilisationen aufzubewahren. Also, vielleicht ein Gedicht von Brecht, das Grundgesetz oder einen Songtext von Miley Cyrus in die Flasche und ab damit. Das lassen wir hier so stehen und folgen nun jener Anweisung, die in der NZZ Überschrift wurde. Einfach den Mund halten.
Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.